Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung Frau Nathalie Knapp. Frau Nathalie Knapp ist promovierte Philosophin und sie hat gerade ein Buch geschrieben, das mit dem Titel Der unendliche Augenblick und mit dem Untertitel, warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind, über den Wert von Krisen und Unsicherheit spricht. Und wir dachten, wir haben ja schon in den letzten Wochen viel über die Flüchtlingskrise aus verschiedenen Perspektiven gesprochen, dass wir Ihre Expertise als Philosophin hier heranziehen, Frau Knapp, und Sie einfach fragen, warum sind denn die unsicheren Zeiten, in denen wir offensichtlich gerade leben, so wertvoll?
Ja, guten Abend, Herr Steininger. Wenn ich hier als Philosophin spreche, dann ist es mir zunächst mal wichtig, diesen Begriff ein bisschen zu klären, der Unsicherheit, damit wir wissen, worüber wir uns heute Abend unterhalten. Und die Unsicherheit hat ja immer mindestens zwei wichtige Aspekte. Ein Aspekt ist dieser äußere Bereich der Unsicherheit, nämlich die Tatsache, dass immer wieder Dinge in unserem Leben passieren, mit denen wir nicht gerechnet haben und auf die wir uns dann neu einstellen müssen, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Also einerseits auf politischer Ebene, wie im letzten Jahr, ja, da hatten wir noch in Deutschland die große Griechenland-Krise und mitten in der großen Griechenland-Krise begann schon die Flüchtlingskrise. Das heißt, ganz viele Menschen kamen aus anderen Ländern nach Deutschland, nach Europa man musste damit irgendwie umgehen. Und das ist der äußere Aspekt der Unsicherheit. Und das gibt es eben auch in jedem Leben. Es passieren eben, es sterben Menschen, es bekommen andere Menschen Krankheitsdiagnosen, Beziehungen zerbrechen. Es geschehen Dinge, die wir nicht vorausgeplant haben, mit denen wir aber umgehen müssen. Und das hat dann eben diesen zweiten Aspekt der Unsicherheit zur Folge. Und das ist dieses unangenehme Gefühl, was sich einstellt, wenn wir in solchen Umständen sind, dass etwas geschieht, mit dem wir nicht gerechnet haben, wofür wir keine Routine-Handlungsmöglichkeit parat haben. Das heißt, wir wissen einfach nicht, wie es geht in diesem Moment. Wir kennen uns mit unserem eigenen Leben nicht mehr aus. Und das ist ein ganz spezifisches Gefühl, was wir dann haben, dass so ein bisschen das Gefühl ist, auf schwankendem Boden zu stehen, manchmal auch mit einer leicht erhöhten Herzfrequenz. Und es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Vielleicht auch das Gefühl, in einem Flugzeug zu sitzen und ein Luftloch zu fallen. Das ist auch so ein Gefühl, was der Unsicherheit sehr nahe kommt. Und dieses Gefühl hat eine Funktion, so wie jedes Gefühl eine Funktion hat. Egal, ob es ein positives oder ein negatives Gefühl ist, es hat eine ganz wichtige Funktion. Es informiert uns über das, was da draußen gerade los ist. Also es versetzt uns in die Lage, ganz schnell die Realität, in der wir uns befinden, zu erfassen. Und die Botschaft der Unsicherheit ist immer, du weißt gerade nicht, wie es geht. Du kannst jetzt nicht schnell handeln, du kannst nicht mit Routine handeln, du musst jetzt ganz vorsichtig sein. Das ist, die Unsicherheit gibt uns keinen klaren Handlungsimpuls, weil wir ja nicht wissen, wie es geht. Die Unsicherheit ist somit ein ganz anderes Gefühl als das Gefühl der Angst. Die Angst ist ein sehr basales Gefühl und die Angst hat die Botschaft, es geht jetzt gerade um Leben und Tod. Also in der Angst geht es immer um alles. Deshalb ist die Angst auch an den Instinkt geknüpft und da haben wir dann gar nicht mehr viele Handlungsmöglichkeiten. Ja, da können wir dann nur noch angreifen, weglaufen oder uns totstellen. Die Angst ist ganz notwendigerweise an den Instinkt geknüpft, weil wenn es ums Überleben geht, dann geht es ums schnelle Handeln. Das ist aus archaischen Zeiten, wenn man vor dem Löwen stand, war es nicht sinnvoll, sich zu überlegen, ob der vielleicht schon gegessen hat oder nicht oder ob einem die Haarlocke gefällt oder was auch immer. Dann musste man ganz schnell handeln. Und deshalb, sobald die Angst im Spiel ist, ist der Handlungsspielraum sehr eingeschränkt. Und ich finde es wichtig, diese Unterschiede zwischen den Gefühlen zu verstehen, damit wir wissen, ja, was für ein Handlungsimpuls da jetzt gerade angesagt ist. Denn sonst passiert das, was jetzt überall in Europa passiert, beispielsweise, dass Menschen andere Menschen angreifen, weil sie nicht verstehen, dass es in ihrem Leben gerade gar nicht ums Überleben geht, sondern nur im Leben derer, die da gekommen sind und vor dem Krieg auf der Flucht sind oder vor was auch immer.
Und, ich da kurz einmal dazu,
ja, gerne.
Nachfragen da. Sie haben ja eine Unterscheidung gemacht. Mhm. Und die Unterscheidung, da würde ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen, weil Sie, glaube ich, auch mit der aktuellen Flüchtlingskrise, sehr viel zu tun hat, auf jeden Fall sehr zum Tragen kommt. Und das ist die Unterscheidung zwischen der Unsicherheit, mhm, und zwar jetzt meine ich die innere Unsicherheit, mhm, und der Angst. Mhm. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist es wichtig zu sehen, dass die äußere unsichere Situation nicht unbedingt die Reaktion der Angst kreieren muss, dass die Reaktion der Unsicherheit eine Möglichkeit ist, einen weiteren Spielraum, wie wir mit der Situation umgehen können, für uns auch aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass hier zu sehen, da ist wirklich eine Situation, die ist unsicher, vielleicht auch gefährlich. Auf jeden Fall wissen wir nicht, wo es lang geht.
Ja,
ja. Unsicherheit ist eine gerechtfertigte und sogar wichtige Reaktion drauf. Weil wenn wir jetzt in der Situation so sicher wären, was wir tun müssten, wäre es vielleicht einfach nur alte Routinen, die wir hier anwenden wollen. Das heißt, zu sehen, wir sind in einer herausfordernden Situation.
Ja, wir sind vor allem auch in einer ganz neuen Situation, ne? Eine, die wir wirklich als Kollektiv noch nicht kennen.
Exakt. Aber wir müssen schauen, hier Reaktionen zu finden, die nicht durch die Angst verengt werden. Ist das
genau,
der Punkt?
Weil dann handeln wir der Situation nicht angemessen. Die Unsicherheit fordert ein ganz stetes, aber vorsichtiges Handeln. Man probiert was aus und dann evaluiert man und guckt, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, wo wollen wir weitergehen. Man muss in der Unsicherheit, wenn es eine kollektive Unsicherheit ist, auch viel miteinander reden, weil der eine sieht was, was der andere nicht sieht. Und man muss immer im Gespräch bleiben und fragen, also ja, wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Das Wichtigste in der Unsicherheit ist, mehr Informationen zu sammeln, weil man ja noch nicht weiß, wie es geht. Und dann jeweils vorsichtig einen Schritt vor den anderen zu setzen und nicht in eine Richtung loszustürmen, sondern immer wieder neu zu schauen, okay, jetzt haben wir diesen Schritt gemacht, was ist draus geworden? Welchen machen wir jetzt? Und man darf auch mal einen zurückgehen. Aber man muss eben stetig in dieser wachen Aufmerksamkeit, in dieser gemeinsamen wachen Aufmerksamkeit Schritt für Schritt voranschreiten.
Während man natürlich viele Menschen sagen, Frau Knapp, das ist ja toll, was Sie sagen, und Sie haben auch völlig recht, aber schauen Sie sich doch um, die Menschen haben Angst.
Ja, das ist eben das Problem, wenn man das nicht, weil wir haben wir leben in einer Kultur, die in den letzten 20, 30 Jahren sehr viel Sicherheit geboten hat. Und wir haben völlig verlernt, mit der Unsicherheit umzugehen. Das heißt, wir haben eine ganz geringe Unsicherheitstoleranz. Unsicherheitstoleranz ist die Fähigkeit, eine unklare Situation auszuhalten. Und das ist sozusagen eine Grundlagenfähigkeit für jede Form von Kreativität. Wer Unsicherheit nicht aushalten kann, der kann nicht schöpferisch werden. Und wenn wir jetzt als Gesellschaft schöpferisch werden müssen, weil wir es mit einer neuen Situation zu tun haben, dann müssen wir lernen, die Unsicherheit auszuhalten, ohne dass es in die Angst kippt. Denn wenn es in die Angst kippt, dann fangen wir an, auf eine Art und Weise zu handeln, die unangemessen ist und zerstörerisch ist, auch in dieser Situation.
Das ist aber spannend, weil Sie sagen da eigentlich, ein Teil des Problems besteht darin, dass wir in zu sicheren Zeiten gelebt haben und nicht mehr gewohnt sind, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Das heißt, Teil des Problems ist nicht die Unsicherheit, in der wir gerade leben. Teil des Problems ist, dass wir in so gesicherten Umständen gelebt haben, dass wir nicht mehr damit umgehen können, dass das Leben eigentlich eine sehr unsichere Angelegenheit ist.
Genau, genau, das haben Sie ganz schön formuliert. Das ist genau der springende Punkt, dass das Leben grundsätzlich eine sehr unsichere Angelegenheit ist und dass wir das einfach in den letzten 30, 40 Jahren erfolgreich verdrängt haben. Und das ist nicht nur in diesem Bereich, ja, in diesem großen politischen Bereich problematisch. Das ist auch im kleinen privaten Bereich problematisch, zum Beispiel in ganz normalen Lebenssituationen, die viel Unsicherheit bergen, wie wenn ein Kind geboren wird. Ja, das ist eine ganz archaische Situation, wenn ein Mensch zur Welt kommt. Und auch da haben wir einfach verloren die Fähigkeit, mit dieser unsicheren Situation umzugehen und versuchen das jetzt mehr und mehr durch Technik abzusichern, sind da ja auch sehr weit mitgekommen. Also wir würden da alle nicht drauf verzichten wollen, aber wir verlieren dadurch die Fähigkeit, in solchen Situationen adäquat, von allein adäquat zu reagieren.
Und wenn man jetzt einfach mit solchen Einsichten an unsere Zeitsituation rangeht, und ich habe von Ihnen auch gehört, Sie geben auch Vorträge, Sie sprechen auch Menschen, das Thema Flüchtlingssituation ist immer wieder Thema, auch in Ihren Vorträgen. Ja. Was würden Sie sagen, kann aus diesen philosophischen Einsichten, die Sie gewonnen haben und die Sie auch in Ihrem Buch niedergeschrieben haben, was kann hier angewandt werden, so dass man sagen kann, einfach aus diesem Hintergrund, aus dieser Perspektive, der philosophischen Perspektive, kann man Dinge anders machen, und zwar so.
Ich glaube ja, ich bin ja Philosophin, weil ich glaube, dass es manchmal ungeheuer entlastend sein kann, Dinge besser zu verstehen, und dass allein die Tatsache, dass wir sie besser verstehen, zu anderen Handlungen führt. Zum Beispiel zu verstehen, dass Unsicherheit und Kreativität zusammengehören. Das heißt, wenn wir in unserem Leben oder auch in der Menschheitsgeschichte nicht ewig die gleichen Dinge wiederholen wollen, dann müssen wir diese Unsicherheitsphasen in Kauf nehmen, weil nur dann das Leben schöpferisch werden kann, nur dann wir schöpferisch werden können. Sonst müssten wir auch ewig dieselben Platten hören, wenn niemand mehr schöpferisch werden würde. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit von Entwicklung, besteht darin, Unsicherheit auszuhalten. Denn Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn wir schon wissen, was kommt. Und dann ist es kein schöpferischer Zustand mehr. Dann gibt es eben nur noch Wiederholung und Routine. Und diese Art der Kreativität, die ist uns meistens sehr wertvoll. Niemand möchte gerne, dass sein Leben nach so einem eingefahrenen Muster von A bis Z abläuft. Niemand möchte auch, dass alles von Zeitpunkt der Geburt an vorbestimmt wäre, was ihm geschieht. Aber nur unter diesen Umständen könnte Sicherheit hergestellt werden. Und ich glaube tatsächlich, dass das zu verstehen, dass die Unsicherheit zwar ein unangenehmes Gefühl ist, aber dass sie mit ganz vielen Dingen verknüpft ist, die uns einen ganz großen Wert für uns haben. Die Freiheit gehört übrigens auch dazu. Es gibt keine Freiheit ohne Unsicherheit. Denn nur wenn alles schon vorher festgelegt wäre, was passiert, und wir nur noch wie ein mechanisches Uhrwerk ablaufen würden, wäre Sicherheit gegeben. Und dann könnten wir keine Entscheidungen mehr treffen. Da wäre die Willensfreiheit vollkommen verloren mit diesem Moment. Und wenn man versteht, dass all diese Dinge uns nur möglich sind, weil wir eine Unsicherheitstoleranz haben, dass wir nur deshalb Entscheidungen treffen können, dass wir nur deshalb kreativ werden können, dass wir nur deshalb lebendig sein können, denn Lebendigkeit beinhaltet auch dieses Unsicherheitsmoment, die Fähigkeit, sich verändern zu können. Wenn wir nicht von Anfang an bis Ende festgelegt sein wollen, dann müssen wir die Unsicherheit in Kauf nehmen. Und ich glaube, dass es hilft, das zu verstehen. Ich glaube, dass man es besser annehmen kann.
Ja. Ich habe letzte Woche in unserem Gespräch auf eine Tatsache hingewiesen, die ich in dem Zusammenhang sehr spannend finde und wo ich mir denke, dass Sie als Philosophin das wahrscheinlich sehr bestätigen können. Die kreative Phase der kreativste Phase der deutschen Geistesgeschichte, der deutsche Idealismus, die deutsche Klassik, die deutsche Philosophie, die haben ja, wenn man so in die deutsche Geschichte reingeht, verschiedene Wurzeln. Aber eine der Wurzeln hat etwas mit einer Situation zu tun, die ist nicht unähnlich der jetzigen Situation. Es gab nämlich im 17. Jahrhundert, in der Spätphase der europäischen Konfessionskriege, in Frankreich unter Ludwig dem 14. Eine heftige Verfolgung der Protestanten, die auch so weit gegangen sind, dass der gesamte protestantische Adel ermordet wurde, und einen Massenexodus von Protestanten aus Frankreich. Ein Teil dieser Protestanten hat damals der preußische Herrscher, der zwar ein absolutistischer Herr, aber auch ein sehr aufgeklärter Herrscher war, Friedrich II., nach Berlin eingeladen. Und das waren Menschen wie Rousseau und Voltaire, die mit den Hugenotten, die in Berlin bis heute ja noch mitklingen, also die Präsenz der Hugenotten nicht nur im Berliner großen Krankenhaus Charité, das hat alles noch kulturelle Relevanz, wenn man in Berlin ein bisschen mit genauer hinhört. Aber das war mit einer der Geburtsstunden der deutschen Philosophie. Mendelssohn, aber auch dann Kant und Hegel haben etwas mit diesem Umbruch in der Geistesgeschichte zu tun, die mit einer Flüchtlingskrise begonnen haben. Jetzt sind mehr als 1 Million Flüchtlinge aus dem arabischen Raum und aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Die Herausforderungen sind riesig. Aber was Sie sagen, das ist auch eine wahnsinnige Lernsituation, eine wahnsinnig kreative Möglichkeit. Nur wenn wir uns dessen bewusst werden, dass die Situation zwar unbequem ist, aber unter Umständen, wenn wir, vor allem wenn wir die richtige Perspektive darauf anwenden, kann sie ganz anders, ganz kreativ, ganz neu genutzt werden. Und vielleicht kommt etwas raus, wo wir in 200 Jahren mächtig stolz sein werden, was damals, nämlich heute, aus dieser mitteleuropäischen Kultur entstanden ist.
Das ist ein ganz schönes Beispiel, was Sie da genannt haben. Und das ist wirklich ein zentrales Beispiel. Und ich möchte gerne noch ein anderes hinzufügen. Und das ist eben das Beispiel der Renaissance. Das ist eine der kreativsten Epochen in der europäischen Geistesgeschichte überhaupt gewesen. Und die ist eben aus den Krisen des ausgehenden Mittelalters entstanden. Und auch diese Krisen waren ganz ähnlich der heutigen Krise, die wir haben. Da waren im ausgehenden Mittelalter, da haben die Seefahrer angefangen, die Welt zu erobern, im Süden Europa, in Portugal und Spanien. Das heißt, man hat sozusagen eine erste Vorstufe der Globalisierung erlebt, indem die Kolonialwaren in die europäischen Länder gelangt sind und so weiter. Also die Welt hat sich unheimlich ausgedehnt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind die türkischen Heere vorgerückt seit dem Niedergang der Stadt Konstantinopel, ehemals Byzanz, sind die türkischen Heere immer weiter nach Europa gerückt, und es hat eine wahnsinnige Angstpsychose eingesetzt, seit die dann die Stadt Wien besetzt hatten. Ist in ganz Europa diese Angstpsychose ausgebrochen, und auch an Stellen, wo niemals jemand auch jemals einem Türken begegnet ist diese Angst ausgebrochen. Also das war auch eine ganz ähnliche Situation, und wir hatten auch die Situation, dass die Bevölkerung in den Städten enorm gewachsen ist, die Nahrungsmittel knapp wurden, die Gehalts- und die Unterschiede zwischen Arm und Reich immer weiter gewachsen sind. Wir hatten eine ganz ähnliche internationale, sozusagen nationale Problemlage, wie wir sie heute haben. Und aus diesem Konglomerat von riesengroßen Umbrüchen ist dann die Renaissance entstanden. Da sind Wissenschaftler gewesen, Künstler gewesen, die neue Ideen entwickeln mussten, um Überlebensmöglichkeiten in dieser Situation zu schaffen, und die das auch gemacht haben. Und im Rückblick sehen wir, dass sich die ganze Welt verändert hat in dieser Zeit, und dass wirklich eine neue Epoche angebrochen ist mit dieser Zeit und durch diese Ansammlung von großen Krisen. Und im Augenblick haben wir eben eine ganz ähnliche Ansammlung von riesengroßen Krisen. Es ist ja nicht nur die Flüchtlingskrise, das ist im Grunde genommen ja nur eine Folgekrise. Die ganz großen Krisen sind einerseits die Klimakrise. Die Klimaflüchtlinge sind ja noch gar nicht so weit da, die werden nach den Kriegsflüchtlingen kommen. Die zweite ganz große Krise ist die globale ökonomische Instabilität, die wir durch die Globalisierung erreicht haben, aber auch durch den enormen Ressourcenverbrauch, den wir hatten, und überall neue Problemlagen entstehen. Und die dritte große Krise ist die wir jetzt eben haben mit dem IS, Das ist eine ganz große Wertekrise, wo sich Wertesysteme begegnen. Und alle diese drei großen Krisen sind sozusagen Vorgängerkrisen der Flüchtlingskrise. Ne? Wir haben Flüchtlinge, die schon durch den Klimawandel, da gibt es Landstriche, da gibt es nicht mehr genug zu essen. Und aber die ökonomische Instabilität ist natürlich eine weitere Ursache für Flucht und der Krieg in Syrien ist die dritte große Ursache für die Flucht. Also das ist letztlich nur eine Folgekrise aus den anderen drei. Und alle drei Krisen sind echte Identitätskrisen, weil sie an der Wurzel dessen uns anpacken, wie wir jetzt gerade leben. Wir leben in einer Zeit des Konsums und des Materialismus. Und alle diese drei Krisen wenden sich im Grunde genommen an unsere Identität als Verbraucher. Der Klimawandel ist sozusagen eine große Krise, die mit diesem riesigen Wachstumsschub gekommen ist. Die globale ökonomische Instabilität, die bedroht auch unsere konsumorientierte Lebensart und eben diese Auseinandersetzung mit dem IS und der Folge der Flüchtlingskrise bedroht wieder unsere konsumorientierte Lebensart. Das heißt, im Umgang mit diesen großen Krisen haben wir letztlich gar keine Wahl, als zu überdenken, wie wir gelebt haben und wie wir in Zukunft leben wollen und neue Technologien zu entwickeln, die uns dabei helfen und so weiter und so fort. Das heißt, das Leben wird notwendigerweise in 200 Jahren, wenn wir mit diesen Krisen umgegangen sein werden, anders aussehen als jetzt.
Ich würde gern diesen Begriff von Ihnen aufnehmen, wir haben ja gar keine andere Wahl. Sie haben in Ihrem Buch, schreiben Sie auch, ich glaube, vom Wagen ist der Geburt. Mhm. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das sehr verbunden mit dem, wir haben keine Wahl. Nämlich Situationen wie diese, Krisensituationen, zwingen uns zu etwas Neuem. Mhm. Sprich, sie zwingen uns zu einer Geburt.
Ja.
Aber erst wenn wir das wirklich auch als Geburt voll annehmen, können wir ja zum Geburtshelfer werden. Und vielleicht ist das die produktivste und kreativste Herausforderung einer solchen Situation, zu sehen, was wird, was muss denn hier geboren werden? Also zu was zwingt uns diese Krise? Mhm. Und für was können und müssen wir hier Geburtshelfer werden? Das zwingt den Blick woanders hinzulenken als die alten Sicherheiten, die wir jetzt nicht mehr halten können, zu einem Blick, was verlangt das von uns und was ist die Chance, aber auch die Notwendigkeit, auf die wir uns hier neu einlassen müssen. Ist das dieses Wagnis der Geburt, das Sie angesprochen
haben? Das ist ein schöner Vergleich, weil ja tatsächlich auch in dieser Situation, wo eine Frau Wehen hat oder ein Kind danach drängt, geboren zu werden, keine Wahlmöglichkeit besteht. Ja, da sind die Bewegungen, die Impulse sind so heftig, dass man denen folgen muss. Man hat keine Wahl. Und im Grunde genommen ist es das, was wir jetzt auch gerade erleben. Man kann sich dagegen wehren für eine gewisse Zeit und dann gibt es wieder Folgeprobleme, mit denen man dann umgehen muss. Die Geburt geht natürlich sehr viel schneller, da muss man in ein paar Stunden durch sein. Und eine historische Geburt, die kann 50 Jahre dauern. Darüber muss man sich bewusst sein, dass diese historischen Umbrüche, diese Epochenumbrüche, wie wir jetzt gerade vermutlich einen erleben, sehr viel größere Zeiträume einnehmen. Und es etwas länger dauert, bis eine Masse an Menschen begreift, dass wir uns in einem solchen Vorgang befinden, für den wir Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist wirklich der zentrale Punkt, sich zu verstehen, dass wir keine Wahl haben. Da haben Sie ganz recht.
Und wenn Sie dann von der Pubertät als Kreativlabor sprechen,
ja,
dann hat das ja auch mit den chaotischen Verhältnissen, die solche Situationen mit sich bringen, zu tun. Weil dieser Vergleich ist sehr offensichtlich. Auch die Pubertät ist ja im Prinzip eine Form von Geburt.
Ja, absolut. Das ist sozusagen eine ganz klare zweite Geburt. Denn in der Pubertät ist tatsächlich wird das Gehirn des Menschen so stark verändert und umgestaltet, dass die Muster der Kindheit verloren gehen. Und diese Menschen, die sich in dieser Phase befinden, ich glaube, das ist wirklich die größte Phase an Unsicherheit, die man in einem Lebenslauf erlebt. Noch größer ist die Unsicherheit nur im Zustand der Demenz, wo man jeden Tag in einer neuen Welt aufwacht. Aber Jugendliche wachen tatsächlich auch, die wachen eines Tages in einem neuen Körper auf. Plötzlich sind die Gliedmaßen zu lang, plötzlich haben sie Pickel im Gesicht, sie passen nicht mehr in ihre alten Kleider rein, sie haben Gefühle, die sie nicht kennen und sie verlieren ganz viele Fähigkeiten, die sie schon hatten, weil die Muster im Gehirn, die ihnen eben diese Routine ermöglicht haben, nicht mehr da sind. Und sie haben auf ganz viele Bereiche des Gehirns zeitlang überhaupt keinen Zugriff. Das heißt, sie wissen nicht mehr, zum Beispiel einzuschätzen, ob ihnen jemand wohlgesonnen ist oder nicht. Hat die Freundin mich jetzt absichtlich nicht angeschaut oder hatte sie nur was anderes zu tun? Das konnten sie früher mal einschätzen, das können sie jetzt nicht mehr, weil sie zu bestimmten Bereichen des Gehirns keinen Zugriff haben. Und das ist eine enorme Unsicherheit. Und aus dieser Unsicherheit entsteht eben tatsächlich die Kreativität, sich eine eigene neue Identität erschaffen zu müssen. Man hat keine Wahl, denn man hat die Identität der Kindheit verloren und man muss sich eine neue erschaffen. Und das ist ein Vorgang, der erstmal ganz innen stattfindet, also in jedem Menschen. Deshalb haben die Eltern dann immer das Gefühl, ja, diese Jugendlichen, die hängen 2 Jahre rum und tun eigentlich gar nichts, aber die tun unheimlich viel, die kreieren sich in dieser Zeit ihre eigene Identität. Und das ist ein hochkreativer Akt. Und dann werden sie ganz häufig auch auf der äußeren Ebene sehr kreativ. Also wir haben ganz viele, die meisten wissenschaftlichen Fortschritte haben wir nicht Pubertierenden, aber jungen Menschen, die unter 25 sind, zu verdanken. Also das ist wirklich, das ist tatsächlich auch ein schönes Beispiel dafür zu sehen, dass wir genau solche Unsicherheitsphasen brauchen im Leben des Einzelnen, aber die Pubertät ist eben auch ein evolutionärer Akt. Ja, Kulturgeschichte ist nur möglich, weil es im Leben eines Menschen diese Phase der Pubertät gibt, wo wir nochmal total verunsichert werden und die Muster weg sind im Gehirn und wir uns neue erschaffen müssen.
Und weil Sie die Pubertät als zweite Geburt angesprochen haben.
Ja.
Diese zweite Geburt hat natürlich einen riesigen Unterschied zur ersten Geburt. Und dieser riesige Unterschied hat etwas mit gesellschaftlichen Krisen wie der unseren zu tun. Mhm. Sie haben es ja schon angesprochen. Der pubertierende Jugendliche muss sich selbst neu erfinden. Mhm. In der Geburt könnte man einfach so sagen, wird man erfunden.
Ja.
In der Pubertät ist man gezwungen.
Ja.
Und man kann ja auch scheitern, ja? Es gibt ja auch
man kann scheitern, absolut.
Versuche das zu tun, aber eine gelungene Pubertät ist eine Pubertät, wo es gelingt, hier sich eine neue Welt zu erschaffen. Und im Prinzip, das einzige Ding, was sicher ist, die alte Welt, nämlich die Kindheitswelt, die geht nicht mehr.
Ja, genau.
Das Tor geht zu. Alles andere ist einfach offen. Das ist die Verunsicherung, das ist die chaotische Situation. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, auch für all die Krisen, die Sie mit aufgezählt haben, ja, und Sie haben ja völlig recht, die Flüchtlingskrise ist ja momentan nur sagen die Speerspitze von etwas,
ja,
das auf allen Seiten auf uns zuströmt, wo eigentlich man braucht nicht so hellsichtig sein, um zu sehen, dass das bisherige zu Ende geht.
Ja. Und nee, braucht man wirklich nicht. Man muss nur wirklich überhaupt nur hinschauen. Also es reicht ein kleiner Blick.
Ja. Oder anders formuliert, man muss schon sehr heftig wegschauen, um es nicht zu sehen.
Ja, so ist es. Ja, ganz klar.
Und die kreativste oder die angemessenste Umgangsweise ist wirklich das als großen kreativen Augenblick auch annehmen zu können. Und so verstehe ich ja sozusagen die Message von Ihrer Arbeit.
Ja, das ist es auch. Und vielleicht, Sie bringen mich jetzt auf eine Idee, denn seit ich mich mit der Pubertät so eingehend befasst habe, habe ich eine ungeheure Hochachtung vor diesen Jugendlichen. Ich habe eine solche Hochachtung davor, was die durchstehen, dass die jede Handlung letztlich neu erstellt. Die müssen lernen, wie man jemandem eine Liebeserklärung macht. Die müssen lernen, wie man die Sprache von Erwachsenen spricht. Die müssen, die wissen nicht, wie sie mal irgendwann ihren Lebensunterhalt verdienen können, weil wir alle, auch die Erwachsenen, wissen nicht, welche Berufe in 10 Jahren überhaupt noch relevant sind, weil die Welt sich so stark verändert. Die sind in dieser massiven Unsicherheitsphase und wir Erwachsenen würden vermutlich alle in der Psychiatrie landen, wenn wir in eine, wenn alle Lebensbereiche gleichzeitig so im Umbruch wären, ne? Die Ablösung von den wichtigsten Bezugspersonen, das Finden von neuen Bezugspersonen, der Beruf ist im Umbruch, der Körper ist im Umbruch, das würden wir gar nicht durchstehen. Und ich habe eine solche Hochachtung vor denen entwickelt, weil die das, ja, wie die das machen, Schritt für Schritt für Schritt. Und vielleicht sollten wir einfach auch vor uns jetzt im Augenblick diese Hochachtung entwickeln, zu sagen, hey, wir leisten jetzt gerade alle hier wirklich was. Vielleicht wäre das eine angemessene Haltung, die uns helfen könnte, ja nicht nur die Krise zu sehen, sondern auch zu sehen, ja, wir schaffen da gerade was. Und zwar jeder, auch jemand, der gar nicht äußerlich viel tut, sondern allein, dass wir uns diese Nachrichten Tag für Tag anschauen und dass wir uns damit konfrontieren.
Welche Rolle spielt in dem Ganzen die Trauer?
Ja, die Trauer spielt eine ganz, ganz große Rolle, denn dass etwas Neues geboren wird, bedeutet auch immer, dass etwas Altes stirbt. Ja, der Jugendliche verliert sein Kindheits-Ich und zwar komplett. Er wird es nie wieder zurückfinden. Wir alle wissen das, ne? Das Ich, das wir in der Kindheit hatten und waren, das haben wir nur vielleicht als Erinnerung, aber wir werden nie wieder in diesen unbesorgten, naiven Zustand der Kindheit zurückkommen können. Und das heißt, es geht wirklich etwas verloren, damit etwas Neues gewonnen werden kann. Und das fordert auch, diesen Verlust zu empfinden und diesen Verlust zu betrauern. Und die Trauer ist ein ganz schmerzhafter Vorgang. Nicht nur die Trauer über einen verlorenen Menschen, sondern auch die Trauer darüber, dass man älter wird. Nicht nur in der Pubertät ist das vielleicht gar nicht so ein vorherrschender Zustand, aber später kommt es sehr häufig, wenn Menschen merken, ja, dass sie vitale Fähigkeiten verlieren. Da ist eine ganz große Trauer. Und wenn wir nur sehen, erstmal gilt es sozusagen zu betrauern, was man verloren hat und diesen Schmerz zuzulassen, der darin auch ist. Und das ist der Beginn von dem Verwandlungsprozess, der notwendig ist, damit dann etwas geboren werden kann. Wenn wir zum Beispiel älter werden und immer versuchen, dieses Älterwerden abzublocken und den Schmerz darüber zu verhindern, dann werden wir zu so Dauerjugendlichen, die nicht mehr wirklich jugendlich sind, aber eben auch nicht jemals in der Weisheit des Alters ankommen. Und das heißt, es fordert immer einen Moment, in dem der Schmerz ausgehalten wird.
Ich fand Ihre Betonung der Trauer überraschend. Weil normalerweise, wenn man einfach mit der kreativen Bewältigung einer Krise sich hineindenkt, denkt man eher daran, hier in das Mögliche hineinzugehen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das Trauern um den Verlust des Gewesenen, das ja, wenn man es nur ein wenig anders betrachtet, ja genau das Trauern sein könnte, das einem im Alten festhält. Und ich nehme mal an, das meinen Sie nicht. Dieses Trauern im Sinne von Nachtrauern, sprich aus dem Alten nicht rausgehen wollen. Sie meinen ja ein anderes Trauern, das dann durchaus ein kreativer Humus sein kann.
Wenn man das Trauern als Tätigkeit, also wir glauben oft, das Trauern sei nur ein Gefühlszustand, aber das Trauern ist wirklich eine Tätigkeit, Entschuldigung, das Trauern ist wirklich eine Tätigkeit, in der wir unsere eigene Geschichte neu sortieren. Wir haben ja eine Identität, das heißt, wir haben eine Form, die wir geworden sind im Laufe unseres Lebens. Und tatsächlich ist alles Lebendige rein biologisch darauf geeicht, seine Form zu verteidigen. Die Natur gibt wenn die Natur einmal eine Form gefunden hat, dann hat diese Form einen Wert. Und normalerweise verwandelt sich diese Form ständig, wie unser Körper, der ständig wird, kommen neue Zellen dazu, alte sterben ab, aber das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Und dann gibt es in diesem Prozess aber eben große Schwankungen, manchmal im Leben. Und da ist es tatsächlich, ist es dieses Schwanken zwischen, muss ich das Alte festhalten? Das ist auch tatsächlich eine ganz biologische Notwendigkeit, dass wir nicht einfach mal eben schnell unsere Form aufgeben, weil das hätte eine ganz große physische und auch psychologische Instabilität zur Folge. Wir müssen wirklich so eine Balance finden zwischen die Form, die wir mal waren, wertzuschätzen und irgendwie zu integrieren in das Neue, was kommt. Und das ist diese Arbeit der Trauer, die man macht. Man würde vollkommen instabil werden, wenn man sich immer nur dem Neuen zuwendete und ganz leichtfertig die einmal gewonnenen Erkenntnisse, Abläufe, Möglichkeiten zurücklassen würde. Das ist sehr sinnvoll, dass man das normalerweise kontinuierlich macht und eben nicht mit diesen großen Brüchen. Und deshalb glaube ich, dass die Trauer die Möglichkeit ist, dort anzukommen, wo einem das Leben hingesetzt hat. Ja, wir haben da sozusagen so eine psychische Versetzung. Dieser Prozess läuft versetzt ab. Wir sind schon irgendwo, aber wir müssen das psychisch erstmal nachvollziehen, wo wir jetzt gerade angekommen sind und verstehen, was das Leben mit uns gemacht hat. Und können uns nicht ganz schnell fragen, wie soll ich jetzt weitergehen? Jetzt habe ich, ganz oft werde ich dann gefragt, wenn jetzt jemand weiß, beispielsweise seine Stelle verloren hat, was soll er dann machen? Und ich denke, dass es wichtig ist, erstmal zu sehen, was das mit mir gemacht hat, dass mir jemand gekündigt hat. Wer ich jetzt bin als derjenige, der diese Erfahrung gemacht hat. Ich bin nicht mehr dieselbe, die ich vorher war, wenn mir sowas geschehen ist. Und ich muss erstmal sozusagen dort ankommen, wo ich schon bin, um dann sagen zu können, so, von hier aus kann ich weitergehen. Und das ist diese Trauerarbeit, die notwendig ist, damit wir nicht ganz unsere Stabilität verlieren. Dass wir sozusagen uns selbst in das Neue mitnehmen können.
Aber es ist ja nicht nur Trauer, es ist auch Sterben können.
Ja, natürlich. Trauer hat ja immer was mit dem Sterben zu tun oder mit dem Sterben lassen können. Das ist ja sozusagen...
Ja, genau, dieses Sterben lassen können geht natürlich über die Trauer hinaus. Das Sterben lassen können ist ja auch ein Loslassen, wo die Trauer durchaus ihren Platz hat, aber wo man bereit ist, auch zu sagen, das war es auch, was immer es war.
Absolut, aber dazu muss man ja erstmal angeschaut haben, was es war. Also das ist ja der Teil der Trauer, also der Trauerarbeit anzuschauen, was war es denn, was mir wertvoll war, und dann kann ich es loslassen. Ja. Weil was die meisten Leute machen, wenn sie sich zu schnell fragen, wie komme ich jetzt ins Neue, ist, dass sie nicht realisieren, dass sie sich durch diese Krise verändert haben und dass sie versuchen, den Zustand, so wie er vorher war, in einer ganz ähnlichen Form wiederherzustellen und dass sie dadurch das Potenzial gar nicht nutzen, was sie gewonnen haben in dieser Erfahrung. Ja, das heißt, ganz schnell eine neue Beziehung und nach 3 Jahren stellt sich raus, dass es genau die gleiche ist, die sie vorher auch schon hatten, nur in grün. Und um das zu verhindern, muss man erstmal da ankommen, wo man jetzt gelandet ist durch die Erfahrung, die man gemacht hat.
Wenn man das jetzt übersetzt auf unsere gesellschaftlichen Realitäten, kann man natürlich auch sagen, dass wir erst einmal schauen müssen, wo wir da gerade angekommen sind.
Ja, das finde ich eine ganz, ganz sinnvolle Variante. Und zwar nicht nur, was die Flüchtlingskrise betrifft, sondern was all diese großen Krisen betrifft, mit denen wir es jetzt zu tun haben, sich die Frage zu stellen, wie sieht die Welt gerade aus, in der wir leben? Ja, wie sind wir als Teil dieser Welt, wie stehen wir im Leben und wie wünschen wir uns die Welt, in die wir reinwachsen wollen? Und ansonsten werden wir einfach routiniert genau das Gleiche tun, was wir in den letzten 30 Jahren getan haben, und es wird sich nichts Neues entwickeln.
Weil dieses Mal schauen, wo wir jetzt angekommen sind oder ankommen, kann ich ja nur dann tun, wenn ich sozusagen die alten Brillen nochmal loslasse. Also es gibt ja auch dieses Verstehen wollen, wo ich gerade angekommen bin, aber ich schaue noch immer durch die gleichen Brillen, ich schaue noch immer durch die gleichen Perspektiven. Mhm. Im Prinzip sehe ich noch immer die Situation von gestern, ich suche auch noch immer die Situation von gestern und versuche damit wahrzunehmen, wo ich gerade bin. Mhm. Das, was Sie meinen, ist da muss, und das ist wahrscheinlich auch die Geburt, und das ist auch der Tod,
ja.
zu sehen, wir sind woanders angekommen,
mhm.
und das braucht wahrscheinlich Zeit, überhaupt zu kapieren, wo wir gerade angekommen sind,
mhm.
weil dieses Ankommen genau damit zu tun hat, dass das, was wir gewohnt haben, zu Ende ist.
Ja.
Und
das fordert auch eine gewisse Ehrlichkeit mit sich selbst. Denn wenn wir jetzt versuchen zu retten, was wir hatten, ja, zum Beispiel haben wir so eine Vorstellung von Glück entwickelt, die bedeutet, dass es allen 24 Stunden am Tag gut gehen soll. Und das ist natürlich eine total unrealistische Vorstellung von Glück. Niemandem geht irgendwie 4 Wochen, 24 Stunden am Tag gut. Also so ein Hochgefühl zu haben über eine lange Dauer, das ist einfach unrealistisch. Und es ist auch nicht notwendig, denn Glück in dieser Form des Hochgefühls ist ein Ausnahmezustand, ja, der besondere Momente markiert. Aber wir haben diese Vorstellung von Glück entwickelt und glauben, die jetzt verteidigen zu müssen, und sehen gar nicht, dass es den meisten Menschen ja gar nicht wirklich so ergeht und dass es ganz viele Defizite gibt in unserer Kultur und dass es auch ein Moment wäre, wo wir mit diesen Defiziten irgendwie umgehen könnten. Zum Beispiel, dass sehr viele Menschen vereinsamen, dass sehr viele Menschen völlig überfordert sind, weil sie mit ihrer Zeit nicht mehr umgehen können, ja, weil sie viel zu viel leisten müssen in viel zu kurzer Zeit, dass sie sich ständig überarbeitet fühlen. Es gibt ganz viele Defizite in unserer Kultur, die wir auch anschauen können und wo wir auch die Möglichkeit hätten, dass sich daran im Zuge dieser großen Umwälzungen etwas ändern könnte. So eine Bestandsaufnahme fordert wirklich auch eine gewisse Form von Ehrlichkeit. Und wenn wir in so einen Aktivismus verfallen, ein Glück verteidigen zu wollen, was wir gar nicht haben, dann sind wir in so einer Illusionsschleife gefangen. Ich glaube tatsächlich, dass das Glück, was hier verteidigt werden will, bei den meisten Menschen so gar nicht mehr vorhanden ist.
Was kommt danach?
Ja, das ist eben das, was niemand weiß. Also das wäre jetzt eine große prophetische Aussage zu fragen, was danach kommt. Vor allem auch, wann dieses danach wäre, ne? Wenn wir den letzten großen Übergang uns betrachten, vom Mittelalter zur Neuzeit, dann hat es Jahrhunderte gedauert, bis wir angekommen waren in diesem danach und viele Umwälzungen und Krisen und so weiter. Das heißt, es ist schon mal die Frage, wann ist dieses danach?
Aber wenn wir das nicht wissen, und das ist natürlich, das war ja auch die Ausgangsthese, dass wir das nicht wissen, worauf sollen wir denn da vertrauen?
Also worauf ich vertrauen kann, ist, dass es immer eine ganz große Parallelität gibt zwischen diesen persönlichen Krisen, die sehr viel schneller ablaufen, ja, wie eine Trauer in der persönlichen Lebensgeschichte und den großen menschheitsgeschichtlichen Entwicklungen. Okay. Das können wir auch daran sehen, dass tatsächlich diese großen Phasen der Entwicklung in der Menschheitsgeschichte sich spiegeln in der individuellen Geschichte des Menschen. Also diese Entwicklung vom Kind, was noch gar kein Bewusstsein hat, vom Säugling, der noch gar kein Bewusstsein hat im Sinne eines intentional ausgerichteten Wahrnehmens. Natürlich hat er eine Wahrnehmung, aber kein Bewusstsein im Sinne von einer Richtung, hin zu dem Kind, das schon durchaus ein Bewusstsein hat dafür, dass es jemand ist, also für sein eigenes Ich, was auch ich sagen kann, hin zu dem Bewusstsein, was so wiederkehrende Zyklen der Zeit versteht, bis hin zu dem rationalen Bewusstsein, was wir jetzt als Erwachsene haben. Diese Entwicklung, die können wir auch in der Menschheitsgeschichte gespiegelt sehen. Wir haben immer diese beiden Parallelen. Und so finden wir auch das, was eben in der menschlichen Krisenbewältigung, in der individuellen Geschichte stattfindet, findet auch meistens im Großen seinen Widerhall. Und das ist schon was, wo man sozusagen das Große verstehen kann, indem man das Kleine betrachtet. Und da wissen wir eben inzwischen tatsächlich aus der psychologischen Forschung, dass sehr häufig Menschen aus Krisen so hervorgehen, dass sie beispielsweise sagen, dass sie sehr viel tiefere und erfüllendere Beziehungen führen. Das ist eine Folge, die ganz, ganz häufig auftritt, dass Menschen in Krisen verstehen, worum es ihnen im Leben eigentlich geht. Vorher haben sie einfach gelebt im Sinne von gemacht, getan, dieses erledigt, jenes erledigt. Und in dieser Zeit, in der sie einfach nicht mehr zum Erledigen in der Lage waren, ist ihnen erst klar geworden, was ihnen eigentlich wichtig ist im Leben. Und das ist etwas, was ich mir erhoffe, auch von dieser großen gesellschaftlichen Krise, dass wir als Gesellschaft wieder dorthin kommen, zu verstehen, was uns als Gesellschaft eigentlich wichtig ist.
Aber Sie sprechen auch von Urkräften, die uns da durchtragen.
Ja.
Was ist das?
Wir haben ja als Menschen tatsächlich psychologische Kräfte zur Verfügung, die vielleicht nicht nur psychologische Kräfte sind, sondern auch soziale Kräfte, die immer sind auf allen Ebenen des Lebens sozusagen Kräfte. Zu denen gehören zum Beispiel das, was wir Vertrauen nennen. Und das Vertrauen ist eine Kraft, die darauf baut, dass wir Dinge schon erlebt haben oder wir haben als Menschheit eine Geschichte. Und wir wissen aus dieser Geschichte, dass sich Dinge auf diese oder jene Art und Weise entwickeln. Und wir wissen zum Beispiel, dass es immer irgendwie weitergegangen ist. Dass es sogar in Zeiten weitergegangen ist, in denen die Menschen geglaubt haben, das Ende der Welt wäre gekommen. Ne, das war im Mittelalter der Fall. Martin Luther hat 3-mal das Ende der Welt vorausgesagt, weil er wirklich, wirklich glaubte, jetzt ist alles vorbei. Diese Krisen, die da im Mittelalter waren, die haben für ihn ein ganz deutliches Zeichen, jetzt ist das Ende der Welt gekommen und das hat er 3-mal vorausgesagt, 3-mal schiefgegangen. Aber auf eine bestimmte Art ist natürlich was zu Ende gegangen, aber nicht die Welt ist zu Ende gegangen, sondern eine bestimmte Form des in der Weltseins ist zu Ende gegangen. Und wir wissen sozusagen aus der Geschichte, und das ist so ein Vertrauen, was wir aus der Geschichte, aus der Menschheitsgeschichte, aber auch in unserer persönlichen Geschichte, ist das Vertrauen eben auch die Kraft, die uns es möglich macht, morgens aus dem Bett aufzustehen, weil wir wissen, dass gestern uns der Boden getragen hat und vorgestern uns der Boden getragen hat. Dass also meistens, oder dass wir, wenn wir im Supermarkt einkaufen, kein Falschgeld ausbezahlt bekommen. Ja, selbst wenn das einmal passiert, ist es 100.000 Mal haben wir kein Falschgeld bekommen. Oder der Taxifahrer, dass der uns nicht ermordet. Das alles ist eine Frage von Vertrauen. Und wir wissen, dass dieses Vertrauen meistens gerechtfertigt ist und nur in ganz wenigen Fällen nicht. Und dieses Vertrauen können ins Leben und in die Entwicklungen des Lebens ist eine der großen Kräfte, die uns tragen in solchen Zeiten. Eine zweite große Kraft ist die Hoffnung. Die während das Vertrauen aus der Vergangenheit schöpft die Hoffnung aus der Zukunft. Und die Hoffnung ist wirklich eine ganz besondere Kraft, auf die wir überhaupt nicht verzichten können. Weil die Hoffnung so ein zeitliches Paradox in sich trägt. Normalerweise, wenn wir eine Wirkung erzielen wollen, ja, dann müssen wir erst eine Ursache und dann erzeugt diese Ursache die Wirkung. Und bei der Hoffnung ist es andersrum. Die Ursache, ja, auf die wir hoffen, die liegt in der Zukunft. Aber die Wirkung dieser Kraft findet schon in der Gegenwart statt. Deshalb ist es dann auch am Ende egal, ob sich das 1:1 erfüllt, was wir erhoffen, weil die Kraft sozusagen sich schon stattgefunden hat, wenn wir dann dahin kommen, dass diese Zukunft anbricht. Die Hoffnung ist wirklich eine Kraft, die es uns ermöglicht, immer wieder neue Fenster in die Zukunft zu öffnen und den ersten Schritt dieser Zukunft entgegenzugehen. Und das ist auch eine Kraft, die uns trägt in solchen Zeiten. Und die dritte große Kraft ist, und das wird sicher jeder ganz leicht verstehen, ist die Liebe. Und das ist die Liebe ist diese Kraft, die uns zeigt, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Es ist tatsächlich die Möglichkeit, in Krisenzeiten aus der Kraft der Gemeinschaft zu schöpfen. Ich bin dann nicht nur als Einzelwesen auf meine eigene Kraft angewiesen, sondern ich kann durch dieses, durch die Verbindung, die uns durch die Liebe trägt und das kann jetzt ganz unterschiedliche Formen von Liebe sein. Auf der gesellschaftlichen Ebene ist es nicht dieselbe Liebe, die es in der Familie gibt. Aber auch die sozialen Netzwerke sind sozusagen nur institutionalisierte Formen des Füreinander-Sorgens. Und das wiederum kommt aus diesem Prinzip der Liebe. Und das ist auch eine ganz wesentliche Kraft, ohne die wir überhaupt nicht auskommen können. Und Und die vierte große Kraft, über die haben wir eben schon ganz viel gesprochen, das ist die Akzeptanz. Die Fähigkeit, Dinge zu akzeptieren, die wir uns nicht selbst gewählt haben. Das fällt uns heute am allerschwersten, weil wir uns einreden, wir seien in der Lage, alles unter Kontrolle zu haben und alles selbst zu entscheiden, obwohl wir eigentlich wissen, ja, dass uns im Leben immer wieder Dinge geschehen, die wir nicht gewählt haben und die wir trotzdem irgendwie durchleben müssen, erleiden müssen, aber auch aufnehmen müssen in unsere Lebensgeschichte. Und das ist tatsächlich ein Ergebnis der psychologischen Forschung, dass das einen der wichtigsten Faktoren ist, der darüber bestimmt, ob sich aus einer Krise was Positives entwickelt oder nicht, ob jemand in der Lage ist, das, was er sich nicht selbst gewählt hat, anzunehmen und dazu Ja zu sagen und sich zu fragen, was mache ich jetzt aus der Situation? Das ist wirklich eine ganz zentrale Möglichkeit, um sicherzustellen, dass aus dieser Krise was Neues entstehen kann. Denn wenn ich die ganze Zeit mir überlege, in der Vergangenheit hängen bleibe und mir überlege, was hätte ich tun müssen, damit es nicht dazu gekommen wäre, dann kann ich nie den nächsten Schritt in Richtung Zukunft machen. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass das zentral ist, akzeptieren zu können, was ich nicht selbst gewählt habe. Also niemand hat sich beispielsweise jetzt gewählt, ja, dass so viele neue Menschen nach Europa kommen, die irgendwie, mit denen wir jetzt irgendwie zusammenleben müssen. Und das hat sich niemand gewählt. Aber die Tatsache, dass es so ist, akzeptieren zu können und von dieser neuen Situation auszugehen und sich zu fragen, was machen wir jetzt damit, das ist die Voraussetzung dafür, dass was entstehen kann. Sind Sie noch da?
Ich bin noch da. Sie haben auch noch eine fünfte Kraft.
Fünfte Kraft ist die am allerschwersten zu verstehende. Und ich nenne die Lebendigkeit und ich orientiere mich da an meinem Kollegen Andreas Weber, der sehr schön herausgearbeitet hat, dass also Lebendigkeit ist ja, was wir alle haben, ne? Von Geburt an, das ist uns zu eigen, das müssen wir uns nicht, das ist keine Fähigkeit, die wir uns irgendwie erwerben müssen. Vertrauen ist tatsächlich was erst langsam entsteht und die Fähigkeit zu hoffen ist auch was nicht jeder Mensch gleichermaßen hat, aber Lebendigkeit ist uns unsere biologische Mitgift und er hat so schön rausgearbeitet, dass eben jedes lebendige Wesen mindestens zwei Fähigkeiten haben muss und diese beiden Fähigkeiten, da habe ich eben auch schon drüber gesprochen, das eine ist eben seine Identität zu wahren, die Form, die man bekommen hat, zu verteidigen. Das ist die einfache Tatsache, dass ich morgen immer noch ganz ähnlich aussehe wie heute, weil meine Zellen das können. Ja, alles, was lebendig ist, eine Zelle ist auch lebendig, weil sie sich selbst reproduzieren kann. Alles, was lebendig ist, kann seine Form verteidigen. Und gleichzeitig müssen wir aber, um diese Form verteidigen zu können, in der Lage sein, Stoffe aus der Welt aufzunehmen. Ja, beispielsweise Sauerstoff oder Nahrung und uns anzuverwandeln und Teile von uns wiederum, die wir nicht mehr brauchen, an die Welt abzugeben. Das heißt, um unsere Form bewahren und uns immer wieder erneuern zu können, müssen wir uns verwandeln. Wir nehmen etwas Fremdes auf und verwandeln es uns an, sodass es zum Ich dazugehört und geben etwas, was zu diesem Ich gehörte, ab an die Welt, sodass es später zur Welt gehört. Das heißt, Lebendigkeit bedeutet einerseits für seine Form zu kämpfen, aber andererseits auch in diesem stetigen Verwandlungsprozess sein, in dem Ich zu Welt wird und Welt zu Ich. Und das sind zwei Fähigkeiten, die wir von Natur aus mitbringen. Wir können stabil sein, wir können unsere Form bewahren und wir können uns verwandeln. Und beides ist so aneinander gekoppelt, dass nur beides gleichzeitig möglich ist. Wenn ich jetzt sage, ich will nur das eine, ja, ich möchte nur gerne meine Identität bewahren und meine Form halten, dann versteinere ich und sterbe, weil dieser Austausch nicht mehr möglich ist. Und wenn nur Verwandlung da ist, dann finde ich keine Form mehr, mit der ich stabil leben kann. Wir brauchen also diese beiden Möglichkeiten. Und wenn die zusammenkommen, dann ist es das, was wir Lebendigkeit nennen. Ja, ein Organismus, der einerseits jemand ist und andererseits aber auch in der Lage ist, ein anderer zu werden. Und das ist ein Paradox, was aber an der Wurzel des Lebens steht.
Da sind wir ja auch wieder sehr in der aktuellen Krisensituation.
Genau.
Wenn man das anwendet, genauso wie Sie es gesagt haben, dass es ja auch darum geht, und das ist ja auch Teil der Ängste, die angesprochen werden, dass man eine Form behält,
ja,
und sich gleichzeitig das Neue anverwandelt. Das heißt, dass wir hier auch Formen finden, die nicht eine Auflösung, eine konturlose Auflösung dessen, was wir sind und was wir waren, hier das Wort spricht, sondern wirklich auch sieht, ja, da ist etwas, und ich spreche jetzt durchaus auch von einer europäischen Kultur,
ja,
die hier eine Identität bewahren und entwickeln möchte und gleichzeitig diesen kreativen Impuls,
genau,
der gezwungenermaßen durch diese Krisensituation auf uns zukommt, für eine neue Lebensmöglichkeit sich anverwandelt. Das ist etwas, wenn man das einfach eins zu eins so anwendet, wie Sie es gesagt haben, dass auch die Perspektive, wie wir mit der aktuellen Krise hier umgehen, zumindest eine sehr wichtige und sehr entscheidende Komponente zufügt.
Absolut. Und tatsächlich ist es so, wenn man nicht achtet, diese Identität, die gewachsen ist, ja, dann entsteht sowas wie Psychose, auch kollektive Psychose, weil wir uns dann nicht wiedererkennen. Und wir brauchen gewisse Routinen, um das Leben bewältigen zu können. Es kann nicht komplett jeden Tag alles neu sein. Das ist eben, was passiert für Menschen, die eine schwere Demenz haben. Ne? Die finden sich überhaupt nicht mehr zurecht. Und das destabilisiert einen Menschen kolossal. Und es ist übrigens auch, das muss man auch von der anderen Seite her betrachten, für Menschen, die hierher geflohen sind, eine riesige Herausforderung, damit zurechtzukommen, dass sie ihre Sprache verlieren, denn Sprache ist ungeheuer identitätsbildend, dass sie viele von den Menschen verlieren, die ihnen ihre eigene Lebensgeschichte wiedergespiegelt haben, dass sie die Gegenstände verlieren, die ihnen ihre eigene Lebensgeschichte wiedergespiegelt haben. Denn es ist ja, wenn wir in unserer Wohnung wohnen, spiegelt diese ganze Wohnung uns jeden Tag wieder, wer wir sind, wie wir gelebt haben, was wir erlebt haben. Und das alles verlieren die. Und das führt tatsächlich zu einer ganz instabilen Identität. Und da muss man auch wirklich Mitgefühl entwickeln, auch dafür, dass jemand zum Beispiel manchmal nicht so schnell eine neue Sprache lernen kann, weil dann seine psychologische Struktur zusammenbrechen würde. Dass das sozusagen der letzte Halt ist, den er noch hat. Für manche ist genau das die Barriere und es dauert und es muss erst eine neue Stabilität gefunden werden an dem Ort, an dem er lebt, bis er in der Lage ist, die neue Sprache zu lernen. Also da braucht es auch wirklich sehr viel Mitgefühl für die Menschen, die noch sehr viel mehr an Identität verlieren als wir.
Ich glaube, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich glaube, das war jetzt auch wirklich auch noch ein Punkt, der bedenkenswert ist, weil auch daran denkt man eigentlich nicht, wie sehr einfach das Land verlieren, auch die konkrete Form hat, alle Spiegel meines Lebens zu verlieren.
Mhm.
Und was das bedeutet, hier in ein Land zu kommen, das mich zumindest noch nicht spiegelt.
Ja.
Zumindest nicht als etwas anderes als eben einen Flüchtling.
Ja.
Und was das bedeutet, dass hier etwas auch von den Flüchtenden neu wachsen muss, dass hier neues Leben entsteht.
Mhm.
Frau Knapp, danke, dass Sie bei uns dabei waren. Danke für Ihre Ausführungen. Ich glaube, einfach Krise so zu denken, verändert schon die Krise. Und das war auch das Motiv, dass wir Sie eingeladen haben. Und herzlichen Dank, dass Sie uns das in der Stunde jetzt auch wirklich auch darlegen konnten.
Ich danke Ihnen, Herr Steininger, für das schöne Gespräch. Danke. Und Ihnen auch einen schönen Abend.
Wiederhören.
Wiederhören.